Hallo, guten Morgen. Wir hatten es doch letztens vom Selbstbewusstsein bei den Kindern stärken und so. Und dass einem da schon ein bisschen Arsch auf Grundeis geht, wenn man daran denkt, dass man da in so Situationen kommt, wo man vielleicht auch manchmal gar nichts machen kann oder wie auch immer. Und jetzt hatten wir beim Bringen im Kindergarten tatsächlich so eine unangenehme Begegnung der dritten Art. Also ich habe sie hingebracht. Und dann gehen wir ums Haus rum und im Fenster unten, da sitzen zwei ältere Mädels aus der Gruppe und die bewundern gegenseitig ihre Haare und ihre Oberteile und die lassen uns das auch wissen und ich gehe dann natürlich darauf ein und bewundere mit und so weiter und dann wollen wir weitergehen und dann kriege ich mitgeteilt, aber deine Tochter, die ist nicht schön, die braucht ein anderes Oberteil und eine andere Frisur, so eine, wie wir sie haben. Und ja, das alle irritiert irgendwie, da bleibt dir dann erstmal auch die Spucke weg und vor deinem geistigen Auge, gebe ich ganz ehrlich zu, siehst du Sachen, das könnte eine Szene aus Game of Thrones sein. Aber du bist natürlich in der Realität, gell? Du schnaufst durch, packst die Löwenmutti wieder ein und dann habe ich erstmal durchgeschnauft und gesagt, okay, das stimmt nicht, sie ist schön so wie sie ist und stapf mit ihr weiter und die Kleine, die läuft irgendwie irritiert mit. Und dann habe ich sie zur Seite genommen und dann in so einem Forrest Gump-Moment zu ihr gesagt, du bist schön so wie du bist und jeder Mensch ist schön und lass dir von niemandem was anderes einreden, okay? Und das Kind schaut mich an. Und ist irgendwie vielleicht nachdenklich, aber ja, stabil und sagt dann, klar bin ich schön und meine Haare auch und geht weiter. Und ich bin dann erstmal baff und total froh, dass der Moment so ausgegangen ist, aber das war wahrscheinlich nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt, wenn die älter werden. Und Alter, die Geschichte, die ist, glaube ich, echt noch nicht zu Ende.
Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
Herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Im Studio für euch sind heute wieder Julia und Eveline. Und wer unsere letzten Sendungen gehört hat, der hat vielleicht so einen kleinen roten Faden raushören können. Es ging immer mal wieder so um das Thema Kinder stark machen. Wie schaffen wir es, unsere Kinder stark und selbstbewusst zu machen? Denn ich denke, der kleinste gemeinsame Nenner aller Eltern oder zumindest der allermeisten hoffentlich ist, egal wie sie erziehen, dass es den Kindern gut geht und dass es ihnen auch als Erwachsenen gut geht. Und deshalb beschäftigt uns das Thema einfach sehr.
Genau, und uns beschäftigt nicht nur das Thema, also wie die Eltern mal oder wie die Kinder mal werden, sondern vor allem, wenn, wie wir in 20 bis 30 Jahren zurückschauen, weil wir ja dann hoffentlich zurückblicken und uns denken, aus unseren Kindern sind starke und selbstbewusste Persönlichkeiten geworden. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute Studiogäste hier bei uns haben, die uns diese Frage hoffentlich ein wenig beantworten und aus der Retrospektive berichten können. Wir haben nämlich unsere liebe Freundin Esther zu Gast. Esther ist Anfang 30 und sie hat uns ihre Eltern Annemarie und Martin mitgebracht. Herzlich willkommen. Willkommen, ihr drei.
Hallo.
Danke
Hallo.
Für die Einladung.
Esther, als es drum ging, wen laden wir ein zu dem Thema, habe ich dir ja schon gesagt, haben wir sofort an dich gedacht. Wir sind befreundet und wir haben auch zusammen gearbeitet.
Und ich habe dich mit ganz großen Augen angeschaut, weil ich gedacht habe, wieso meint sie mich?
Genau, und dann nimmst du mir auch tatsächlich schon die Frage vorweg, weil ich erzähle trotzdem kurz was zu dir. Du bist Mitte 30 und hast in einem Beruf Karriere gemacht. Du bist Journalistin. In einem Beruf kann man, glaube ich, schon sagen, da muss man tough sein, da muss man sehr, sehr, sehr viel Kraft aufbringen. Und als Frau ist es, wie in den allermeisten Berufen, auch nicht, das macht es einem auch nicht unbedingt leichter, dass man eine Frau ist. Und würdest du dich selbst als selbstbewusst bezeichnen? Und nachdem du mir jetzt gerade schon, gesagt hast, du hast mit großen Augen mich angeschaut.
Also ich meine, wenn man sich selber kennt, weiß man natürlich, was man alles für Fehler hat und wie imperfekt man ist. Deswegen würde ich sagen, ja, ich bin selbstbewusst, wohl wissend über all die Mankos, die ich habe. So, also ich bin nicht perfekt, um Gottes Willen. Aber ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der, wenn er vor einen tritt, jetzt nicht Angst hat oder schüchtern auf die Welt zugeht. Ich bin ein sehr offener Mensch und freue mich auf die Welt.
Aber war das für dich tatsächlich überhaupt nicht plausibel, dass ich an dich gedacht habe? So, ich meine, du kriegst ja auch weiß ich nicht, Rückmeldungen aus dem Umfeld oder von engen Freunden?
Es ist schon sehr häufig so, dass man, also wenn man eine starke Frau aufzählt, dann wird mein Name genannt. Ich habe immer nicht ganz verstanden, warum, weil Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind ja doch sehr unterschiedliche Dinge. Ich glaube, es liegt an meinem Auftreten, meiner Körpergröße, meine Stimme, die Tiefe hilft auch, bei Frauen gerade besonders. Ja, und ich habe, glaube ich, bei vielen Sachen eine Meinung. Und das ist dann für manche Menschen entweder angsteinflößend oder eben halt jemand, der eine starke Person ist sozusagen. So wirkt es vielleicht.
Hat sich das schon früh bemerkbar gemacht? Also würdest du sagen, Kindheit oder so, da warst du auch schon eher die selbstbewusste Person?
Meine Mutter nickt. Ich glaube, meine Mutter sollte was sagen.
Nickt und lächelt vielsagend.
Ich muss da an eine Geschichte denken. Wir waren in einem Zug von München nach Kleve und Esther war vielleicht 6. Die Zugfahrt war lang und sie hat sich gelangweilt bei mir im Abteil und sagte, also sie wollte sich mal umschauen. Und hat dann ihre kleine Schwester, 2,5 Jahre jünger, an die Hand genommen. Und als sie dann nach einer Stunde immer noch nicht zurück war, bin ich mal auf die Suche gegangen und fand sie dann am ganz anderen Ende des Zuges mit 4 japanischen Mädchen. Und mit denen hat sie die Zeit gebracht. Oder sogar noch jünger, als wir irgendwo im Urlaub waren in einem englischsprachigen Land. Da hat sie sich als 2-Jährige einfach an den Tisch gestellt und sich mit den fremden Menschen unterhalten. Also fand ich sehr außergewöhnlich.
Mhm. Also das heißt, während dieser Stunde Zugfahrt, wo Esther praktisch mit ihrer Schwester unterwegs war, sage ich jetzt mal, haben sie sich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie Sorgen oder Gedanken gemacht, oder?
Solange man nicht anhalten musste, nicht. Aber dann wusste ich, jetzt wird bald angehalten, jetzt gehe ich sie mal suchen. Was unangenehm war, weil das ganze Gepäck natürlich im Abteil war und das musste ich dann alles zurücklassen, aber gut, ist nun mal so.
Wir hatten schon oft in den Sendungen immer mal darüber gesprochen oder so, kommt uns als Eltern das ja jetzt auch vor, dass die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, schon einiges mitbringen an Gepäck, schon so ein bisschen was an Persönlichkeit irgendwie mit dabei haben. Also das, finde ich, merkt man spätestens, wenn man das zweite Kind kriegt, das hat die Barbara Vorsamer von der Süddeutschen auch ganz gut gesagt, dass sie gemeint hat, bei Kind 1 hat sie sich immer noch gedacht, das war so die Erziehung oder ihr Mitwirken sozusagen. Und als dann das zweite Kind kam, wurde sie eines Besseren belehrt, weil das irgendwie einen völlig anderen Charakter hatte. So. Was würden Sie denn sagen? Also was haben denn Esther und ihre Schwester schon mitgebracht und wie viel?
Eigentlich alles.
Eigentlich alles.
Also beim ersten Kind habe ich das schon gemerkt, weil ich bestimmte Vorstellungen hatte und gemerkt habe, also so wie ich das mir vorgestellt habe, so läuft das nicht. Also ich muss
so mache ich das nicht.
Ich muss meinen Plan ändern oder anpassen, sagen wir mal so.
Eigentlich fand ich immer interessant, dass du zu mir gesagt hast, du dachtest immer, man könnte den Charakter in irgendeiner Form noch beeinflussen. Und aber du hast gesagt, irgendwie 80% oder was war das? Nee.
Ich finde, 90% bringt man mit und dann den Rest kann man vielleicht ein bisschen lenken. Ein bisschen.
Erst jetzt habe ich trotzdem in Erinnerung, dass wenn ich mit dir so drüber gesprochen habe, über deine Kindheit und über deine Eltern, dass du mir das schon gesagt hast, dass deine Mama sehr, sehr bescheiden ist, wenn es um ihre Erziehungs- und Begleitungsleistung geht.
Also sie sagt halt immer, sie hat alles falsch gemacht. Also das war eine Zeit lang so ihr Ding.
Genau, aber du siehst es ja total anders.
Ja, ich kann meinen Eltern keinen Vorwurf machen über 35 Jahre. Also...
Naja, alles falsch gemacht finde ich jetzt nicht, dass ich das habe, aber einiges, das ist richtig. Aber man ist, wie man ist. Und
sie ist so halt auch sehr streng mit sich selber, weißt du, sie hat sozusagen eine Erwartungshaltung an sich selber, dann bricht sie, dann ist es, das ist mehr dimensional das Problem.
Das, was ich sehr wichtig finde in einer Erziehung, ist Konsequenz. Und das, dabei mangelt es bei mir. Mhm. Also das durchzusetzen, das durchzuhalten, es ist außerordentlich schwierig und anstrengend. Und da hätte ich vielleicht mehr konsequenter sein müssen, aber ist auch gut so. Man ist schließlich, wie man ist, also man kann sich nicht ändern.
Absolut, und ich finde gerade so dieses Konsequenzthema ist auch ein super, super schwieriges, weil man ist ja auch nur Mensch und hat eine gewisse... einen gewissen Fundus an Kraft und Ressourcen am Tag übrig. Und das ist halt einfach, wenn das aufgebraucht ist, dann ist es, glaube ich, auch okay zu sagen, den Kampf, den liefere ich mir jetzt nicht mehr und dann ist halt auch mal gut und dann versucht man halt vielleicht einen Kompromiss zu finden mit dem Kind und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Also wenn man da so in sich reinhört und sagt, es gibt gewisse Dinge, die müssen sein, also das ist völlig klar, aber wenn bei manchen gibt es vielleicht auch eine graue Zone oder eine
Wollte okay. ich gerade sagen, in der Teenagerphase kommen dann ganz, ganz ja. viele Sachen, die extrem grauzonig sind und wo man, glaube ich, als... okay, ich stimme aus dem Ohr, mein Vater. Bei mir war sehr viel schwarzzonig vielleicht, aber...
Inwiefern, Martin, was fällt dir da so ein? Was schwebt dir vor?
Tja.
Ist das ein bisschen rot geworden?
Ja, was ich noch sagen wollte zu dem Thema Konsequenz, ist, dass man natürlich nicht alleine ist. Also zumindest hatte ich das Glück, nicht alleine zu sein, sagen wir mal so. Sondern man hat einen Partner, Vater des Kindes, und der hat ganz andere Vorstellungen, stellt man dann plötzlich fest. Was man auch nicht wusste, bevor man Kinder hatte. Und dann muss man irgendwie ein Gleichgewicht finden. Also man muss sich auseinandersetzen, eventuell streiten. Also das ist mir ganz wichtig, dass das so passiert. Und der andere sagt, nee, also so nicht. Beispielsweise beim Abendessen nicht allzu viele Erziehungsmaßnahmen, weil man will ja auch mal in Ruhe sie unterhalten können oder mal keinen Streit haben.
Was sagst denn du dazu, Papa?
Naja, ich überlege gerade, das ist ja, ich denke jetzt eben über das Kleinkindalter, über das Kindesalter nach, und ich habe mich dann eben auch gefragt, was Mama meint mit Konsequenz oder mangelnde Konsequenz.
Also man sieht, meine Eltern sind sich eigentlich nie einig.
Sie sind aber immer noch zusammen.
Ja, 40 Jahre.
Wahnsinn.
Esther, wenn du jetzt so zurückblickst, also wenn wir nochmal auf dieses Selbstbewusstsein eben zurückkommen, also kannst du dich aber an Situationen erinnern, wo du sagst, das hat vielleicht dazu geführt, dass ich selbstbewusst geworden bin oder so geworden bin? Weißt du, wie ich meine? Also,
ich weiß genau, was du meinst. ich kenne ja deine Kollegin recht gut. Ich bin seit eigentlich frühester Kindheit gemobbt worden, bis ich in der 7. Klasse war, vom Kindergarten an. Also ganz schlimm mit in mein Haus einbrechen, meinen Hasen umbringen, mich verprügeln wollen, meine Schwester verprügeln wollen, alles Mögliche. Das war sehr belastend. Aber was ich immer hatte in dieser Zeit, waren meine Eltern. Und also ich bin nach Hause gekommen und da war jemand, der mit mir gelitten hat. So. Und das hat mir auf jeden Fall schon mal nicht das Gefühl gegeben, dass ich alleine bin mit meinem Problem und dass mein Problem real ist. Dann haben wir ja auch meine Mutter ja wirklich ganz viel Zeit darin gesteckt, was sie machen kann, damit ich aus diesem Sumpf rauskomme. Und da war dann irgendwann die Entscheidung, mich nach München auf die Schule zu bringen. Und da fing es dann an, auch besser zu werden. Und da
also sprich ganz kurz Ortswechsel,
genau,
oder?
Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht mit Internet und so weiter und so fort. Ich frage mich das immer, wie das ist, wenn man heute gemobbt wird. Es ist viel schlimmer, glaube ich, als damals. Und es war damals schon komaträglich. Also weil ich habe wirklich wieder angefangen, ins Bett zu machen. Und wirklich, also ich war psychisch am Ende als junges Kind. Jetzt, meine Mutter erschreckt sich gerade darüber, dass ich das da sage. Aber das kann man sagen, mit 6 Jahren, wenn so ein Kind belastet ist, kann sowas passieren.
Und ganz kurz, der Ortswechsel war auch mit 6 Jahren dann, oder?
Nee,
oder
der war viel später.
Der war viel später.
Mit 13 dann.
In der 7. Klasse, ja.
Okay, das heißt, so eine, also weil du ja gerade gesagt hast, im Kindergarten hat es angefangen. Das heißt, wir reden hier von einer relativ langen Zeit, ja, die du das irgendwie in der Form von durchgestanden hast, praktisch. Ja. Okay.
Mhm. Ja. Und aber, wie gesagt, dadurch, dass ich meine Eltern hatte, habe ich mich und meine Schwester, die tatsächlich auch meine Verbündete war, weil die mir bei allem beigestanden hat, ob es in der Schule war oder wie auch immer, oder wenn irgendjemand über mich was gesagt hatte, war meine Schwester sozusagen, also ich hatte meine Familie als Rudel die ganze Zeit um mich herum, das mich irgendwie geschützt hat oder versucht hat, auf jeden Fall zur Seite zu stehen. Und ich glaube, dass das natürlich ganz viel mit so Grundvertrauen macht, wenn man weiß, eine Konstante gibt's immer und die sind da. Und ich glaube, dass das halt auch wahnsinnig schlimm für meine Eltern war, das zu sehen und mitzuerleben.
Das wollte ich gerade fragen. Martin, wie habt ihr davon erfahren und wie ist es euch dann damit ergangen und dir, also furchtbar, fürchterlich sicherlich, aber ja, wie ging es euch?
Es hat sehr lange gedauert, bis dann die Idee kam, dass Esther nach München auf die Schule geht. Das ist also ein Ortswechsel, sein könnte. Und dann folgten ja noch sogar einige.
Naja, erfahren habe ich es eigentlich sofort, weil es Esther immer erzählt hat.
Ja. Mhm.
Sie hat immer, also das und das ist passiert. Und dann habe ich mit der jeweiligen Mutter von diesem Mädchen gesprochen. Die hat mir dann gesagt, ja, da wird sie dann wohl einen Anlass dazu gegeben haben. Dann habe ich mit einer anderen Mutter gesprochen, von einem anderen Mädchen, und die hat gesagt, na, also, weil ich die Kinder dann einladen wollte, damit man vielleicht mal bei uns zusammen Tee trinkt und um eventuell Aggressionen rauszubekommen, und habe dann bei den jeweiligen Müttern angefragt, ob sie was dagegen haben, und da sagte mir dann eine Mutter, wenn da mal nicht der Schuss nach hinten geht. Also da habe ich gemerkt, dass das funktioniert nicht mit den Eltern. In der Schule habe ich mit einer Lehrerin gesprochen. Das war dann wieder ein Jahr später. Und die Folge war dann, dass die Lehrerin das in der Klasse gesagt hat. Also die und die haben das und das gemacht. Und die Folge war dann, dass Esther danach getreten wurde von diesen Mädchen. So, und das war dann eigentlich Zeit, um über einen Schulwechsel nachzudenken. Eher habe ich mich nicht getraut oder habe ich es auch nicht vorgeschlagen, weil ich sie zu jung fand, um jeden Tag von dreiviertel Stunde mit der S-Bahn fahren zu lassen nach München. Und das habe ich mich nicht getraut. Und beim zweiten Kind haben wir es dann gleich gemacht, weil wir gesehen haben, das geht.
Aber wie fühlt man sich denn da, wenn, also ich habe jetzt eine 2-jährige Tochter und die Konflikte sind, ich sag mal, überschaubar, aber die sind für mich trotzdem zum Teil emotional, wenn die am Spielplatz geschubst wird, Martin, du nickst, das ist einfach, es zerreißt einem das Herz, weil man merkt, sie merkt von Tag zu Tag mehr, dass die Welt nicht nur schön ist und dass nicht alles nur harmonisch ist und dass es halt auch Menschen und Kinder gibt, die vielleicht ihr nicht nur was Gutes wollen. Und jetzt beschreibst du ja eine Situation, du läufst ja die ganze Zeit gegen verschlossene Türen und versuchst aber für dein Kind dich einzusetzen und zu kämpfen. Wie fühlt man sich denn da, wenn da so gar niemand bereit ist zu helfen oder auch nur die Türen spaltweit aufzumachen?
Machtlos.
Ja.
Machtlos. Und das Einzige ist, dass eine Gruppe Jungs wurde von einem Mädchen, es waren immer die Mädchen, nie die Jungs, von einem Mädchen dazu aufgefordert wurden, Esther zu schlagen und da haben die zwei Jungs das, glaube ich, dann auch mehr oder weniger gemacht. Aber ein Junge hat es wohl seiner Mutter erzählt und weil er wohl ein schlechtes Gewissen hatte oder so. Und dann sind an dem Abend die Mutter mit dem Jungen zu uns gekommen und er hat sich dann entschuldigt. Das fand ich unheimlich nett. Also es war ganz deutlich, dass es von den Mädchen kam. Also dann war es auch nur so, dass sie auf eine Mädchenschule kam, nach der Grundschule. Das ist die Hölle. Also das würde ich nie wieder machen.
Also für Frauen, die gemobbt werden, es gibt natürlich auch andere, aber also für mich war das ein Albtraum. Also 30 Frauen an einem... Also ich habe auch ganz lange gebraucht aufgrund dieser Erfahrung. Also ich würde mich jetzt als eine Feministin, die unter Frauen gegenseitig wahnsinnig unterstützt, bezeichnen. Aber es hat bei mir wahnsinnig lange gedauert, bis ich Vertrauen dann zu Frauen aufbauen konnte. Also meine ersten besten Freundinnen, die ich dann wirklich in mein Leben gelassen habe, war dann mit 18. Weil davor waren Jungs und denen hatte ich immer vertraut. Wie gesagt, da gab es nur die zwei. Und ansonsten war es da nie, hatte ich da keine Vertrauensängste. Aber bis ich Frauen in mein Leben gelassen habe, war ich 18.
Also ich finde, das ist so, meine Kinder sind jetzt 2,5 und 5, also meine Tochter ist im Kindergarten und wenn sie das jetzt so erzählen oder wenn ihr das jetzt so erzählt, dann kriege ich da wirklich so Gänsehaut und irgendwie Herzklopfen, weil ich, weil man dann jetzt schon so Situationen halt auch irgendwie so Erfahrungen mitgemacht hat, wie beispielsweise eine Dreierkonstellation zum Beispiel, ja, und ein Kind wird dann irgendwie ausgeschlossen und so. Also da habe ich jetzt irgendwie schon die Erfahrung gemacht, 3 Mädchen funktioniert irgendwie nicht so gut, ja. Und oder auch im Kindergarten, dass es darum geht, wer wird denn zum Geburtstag eingeladen und dann wird ganz klar klassifiziert, du bist nicht eingeladen und ich aber schon und so. Und sowas kann man immer gar nicht mit anhören, ja. Und meine Intuition wäre eigentlich auch, sich einzumischen, aber schon natürlich erstmal proaktiv auf die Eltern zuzugehen. Aber so wie du das jetzt erzählst, Annemarie, hat das ja gar nicht funktioniert. Also ist es denn dann der richtige Weg, sich einzumischen oder nicht?
Es hat bei mir nicht funktioniert. Vielleicht klappt es bei anderen. Vielleicht gibt es andere Mütter, die anders reagieren. Also wenn jemand zu mir käme und sagen würde, also deine Tochter oder ihre Tochter macht das und das und meine Tochter leidet unheimlich drunter, dann würde ich schon was, würde ich nicht sagen, ja, da würdest du dann schon Anlass dazu gegeben haben, sondern würde dann schon drauf eingehen. Also deswegen muss man das immer wieder versuchen. Man weiß es nicht vorher, ich hätte nicht gedacht, ich war baff. Mhm. Vor allem, weil ich mit einer Mutter befreundet war.
Unglaublich.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass es, weil du gerade Dreierkonstellation gesagt hast, damit hat es angefangen. Wir sind in diesen Ort gezogen und da waren zwei Mädchen, da war Esther, wie alt war es, vier vielleicht, waren zwei Mädchen gute Freundinnen und dann kam Esther dazu. Und das war natürlich ein Problem für ein Mädchen, die sie dann als Konkurrenz empfunden hat. Und dieses Mädchen hat dann auch während der Kindergartenzeit und der Grundschulzeit
mir das Leben zur Hölle gemacht.
Das Leben schwer gemacht, ja, das ist richtig. Dann war es dann auch noch so, dass ich Esther immer sehr spät in den Kindergarten gebracht habe. Also man konnte die Kinder bis 9 Uhr bringen und ich habe sie dann bis 9 gebracht, weil ich wollte halt die Zeit morgens haben. Ich hatte das Glück, zu Hause sein zu können und dann waren aber alle Spielplätze schon, also die Puppenecke oder die Bauecke oder irgendwelche Ecken, die waren alle schon besetzt. Also war das sehr schlecht. Also das waren alles Sachen, die das natürlich nicht befördert haben. Ich will also nicht sagen, dass es aus dem Nichts kam. Es kam vielleicht, das Mädchen hat sich von ihr bedroht gefühlt. Sie nimmt mir meine Freundin weg. Hm. Und das war die Reaktion. Das muss man auch sehen. Mhm. Aber gut, das sah ich dann nicht mehr als mein Problem. Ja, mein Problem war ein anderes.
Ja, klar. Klar. Esther, aber du wolltest was sagen?
Ja, aber also das klingt jetzt alles so wahnsinnig dramatisch und das war auch dramatisch währenddessen. Und ich habe alle möglichen Leiden gehabt. Aber ich habe dadurch irgendwie auch gelernt, eben Dinge alleine zu machen. Und oder halt mit den Jungs oder ich war viel im Reitstall, habe Sachen gemacht, die sozusagen mir dann anders irgendwie gut getan haben, weil ich glaube, das ist auch etwas, was meine Eltern, muss ich schon sagen, ausmacht, ist irgendwie, okay, da läuft's nicht, dann setzen wir sie auf irgendwas anderes, was sie ablenkt, so, und damit sie glücklich ist, so, das war immer das Bestreben. Und das hat auch funktioniert, auch wenn man es sozusagen nicht unmittelbar gespürt hat, aber jetzt in der Retrospektive kann man schon so sagen.
Und du sagst ja auch, also ich beschäftige mich natürlich logischerweise, wenn mich das Thema beschäftigt, versuche ich das auch irgendwie so ein bisschen durchlesen und hier im Podcast sind wir in einer privilegierten Situation, wenn wir eine Frage haben, laden wir uns einfach Leute ein, die uns die Frage beantworten.
Das ist schon mal an diesem Journalistenberuf.
Dann fragt man einfach seine Fragen und hofft, dass man für sich was mitnehmen kann. Und da heißt es immer wieder, was für mich sich auch plausibel anfühlt, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass es tatsächlich gelingt, dass wenn man seinem Kind ganz, ganz viel Sicherheit gibt in der Familie und die Bindung sehr, sehr stark ist zu den Eltern, weil du kannst dein Kind nicht vor der Welt schützen, offensichtlich nicht, aber wenn du diese Bindung mitgibst und diese sehr, sehr, sehr starke Sicherheit und Geborgenheit, dass es dann sozusagen weich fällt und einfach gewappnet ist, durch solche Situationen besser durchzukommen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, pff, schön und gut, aber wenn das sich jetzt für mich, also wenn mein Herz jetzt schon am Spielplatz bricht, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Kind sowas durchstehen kann. Aber das meintest du ja ganz am Anfang. Egal, was war, es waren immer deine Familie, deine Eltern waren immer da. Also offensichtlich würdest du sagen, in der Retrospektive stimmt es ja doch. Also dieser extreme Familienzusammenhalt hat dich da durchgebracht.
Ich glaube, das macht unsere Familie auch ein bisschen aus, weil es war bei uns immer, also meinen Eltern war immer sehr wichtig, dass sie erstens zusammenbleiben und glücklich sind und zweitens, dass sie Kinder erziehen, die alleine durchs Leben gehen können. Bei uns war klar, mit 18 zieht ihr aus. Nicht, weil das jetzt...
nach der Schule, nicht?
Genau, genau. Also mit nach der Schule zieht ihr aus, weil dann müsst ihr ein eigenes Leben anfangen. Alles, was man selbstständig macht, egal in welchem Alter und ob das eine Dreijährige ist, die alleine durch den Zug läuft oder eine 16-Jährige oder eine 19-Jährige, die sich im Studium dann gegen das entscheidet, was alle ihre Freunde studieren und was eigenes macht. Das sind Dinge und ich glaube, das ist, wenn man jetzt zum Kern dieses Podcasts zurückkommen, ist das ist das, was mich stark macht, gemacht hat. Vermeintlich, ich zeige gerade Anführungsstriche, sieht man ja im Radio immer nicht. Weil diese Erfahrungen und dann zu merken oder auch ins Ausland zu gehen alleine und zu sehen, hey, ich krieg das hin, oder aber auch, ich erinnere mich an eine Exkursion, als ich noch in meinem ersten Studium war und das erste Mal auf Exkursion gefahren bin und alles war ganz, ganz schrecklich und der Professor war scheiße und die Freunde, die Menschen, mit denen ich da unterwegs war, waren richtig ätzend und da war auch eine sehr unangenehme Situation und ich rief weinend vom Parkplatz irgendwo in Frankreich sitzend meine Eltern an. Erinnert ihr euch noch dran?
Ja, 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 ja.
Wie alt warst du da? Anfang 20, oder?
19.
19.
Ja, da brach mir auch das Herz.
Ja, klar. Klar.
Aber für mich war es halt sozusagen, hat es schon gereicht, dass ich meine Nummer von meinem Zuhause wählen kann und einfach kurz sagen kann, mir ist alles scheiße und die Eltern sagen kurz ei, ei und dann ist wieder okay. So.
Das ist auch sehr wichtig. Man kann als Elternpaar oder auch als Alleinerziehende, egal was für eine Konstellation das ist, viel Liebe mitbringen und viel Geborgenheit. Aber das Kind muss schon sich ausdrücken. Wenn das Kind leidet und es sagt nichts, dann weiß man das nicht. Also Esther ist ziemlich extrovertiert. Also das hat man ja schon als Kleinkind gemerkt und deswegen kam das bei ihr immer raus. Aber manche Kinder machen das vielleicht nicht, die ziehen sich zurück und dann muss man als Eltern rätseln, was ist denn jetzt los?
Also das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich mir denke, meine Tochter, wenn die jetzt vom Kindergarten, wenn ich sie abhole und ich frage sie, hey, und wie war es im Kindergarten, was hast du gemacht, dann sagt sie immer so, gut. Oder durch die GfK haben wir jetzt ja schon gelernt, zu sagen, möchtest du mir von deinem Tag erzählen? Und dann sagt sie, nö.
Ja, dann muss man vielleicht konkreter fragen.
Genau. Und dann meistens ist es aber dann so, dass ich sage, so, ich würde mich total freuen. Und dann gibt es so Situationen wie, sie sitzt auf dem Klo und ich bin mit dabei irgendwie, dann fängt sie an zu erzählen. So, ja? Oder irgendwie ganz bestimmte Momente halt und so. Und das denke ich aber auch. Also man muss ja darauf vertrauen, dass einem die Kinder das schon kommunizieren und transportieren, so was da passiert. Weil sonst kriegt man es im Zweifelsfall ja gar nicht mit.
Das ist richtig. Also die wollen nicht immer dann erzählen, wenn du Lust hast, eine Geschichte oder Zeit hast, dir eine Geschichte anzuhören. Das habe ich auch bei unserer zweiten, jüngsten Tochter miterlebt. Aber ich musste sie immer fahren. Das war immer eine Viertelstunde hin zum Reiten und eine Viertelstunde zurück. Und in der Zeit hat sie dann, war es ihr genehm zu erzählen. Und die Fahrerei fand ich immer entsetzlich, weil ich musste dann eine Viertelstunde hin und dann wieder eine Viertelstunde zurück, um sie dann später wieder abzuholen, eine Viertelstunde hin, eine Viertelstunde. Aber dadurch hat man eine halbe Stunde sich unterhalten.
Ja. Annemarie, die Esther hat gerade noch was total Spannendes gesagt, finde ich einen total interessanten Aspekt, dass es euch immer wichtig war, zusammen zu bleiben oder halt als Eltern zusammen zu sein.
Das haben wir uns gar nicht vorgenommen. Also wir sind einfach zusammen geblieben oder...
Ja, aber das ist, glaube ich, also ich meine, ich bin jetzt Scheidungskind, ja, und ich meine, es gibt viele in meinem Freundeskreis, die auch Scheidungskinder sind, wo die Eltern vielleicht nicht mehr zusammen sind oder vielleicht schon noch irgendwie zusammen sind, aber vielleicht kein Paar mehr sind oder so. Und meine Vorstellung davon ist schon, oder zumindest hätte ich so die Idee, dass wenn man halt nach Hause kommt und dort also gemeinsame Wurzeln hat, sage ich jetzt einfach mal, dass das vielleicht schon auch mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängen könnte. So,
das hilft sicherlich. Das hilft sicherlich, weil man dann als Kind ein Problem weniger hat. Man braucht nicht zwischen Eltern zu wählen. Man hört sich nicht allzu oft Streitereien an. Natürlich hört man sich welche an, aber nicht allzu dramatisch und nicht allzu oft. Und man hat als Kind einfach ein Riesenproblem weniger.
Naja, aber
denke ich.
Wenn Eltern zusammenbleiben, wird ein Grundvertrauen nicht zerstört.
Genau.
Ja.
Und das ist Scheidungskinder ganz, haben das einfach, dass sie irgendwann mal erleben, dass sie entweder die Eltern gegeneinander ausspielen können oder irgendwas machen können. Wenn Papa das nämlich macht, dann macht Mama das oder wie auch immer. Und das bleibt Kindern von nicht geschiedenen Eltern erspart. Und damit haben sie einen Vorteil von Vertrauen. Was sie daraus machen, ist eine andere Sache. Also es gibt sowieso kein Kochrezept für die ganze Angelegenheit. Aber
schade eigentlich.
Aber ich denke schon, also ich bin ein Scheidungskind, also ich denke schon, dass das wichtig ist, nicht, dass es geplant wäre für unsere Kinder, aber dass es wichtig ist, dass wir ihnen diese Erfahrung erspart haben.
So. Auf jeden Fall. Also weil deswegen ist
bis jetzt.
Ja. Also für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich mir denke, so ich möchte auch unbedingt, dass wir zusammenbleiben. Also ich jetzt und mein Mann und so, weil ich diese Vorstellung halt so oder diese Vorstellung halt so habe, dass auch wenn unsere Kinder mal erwachsen sind und so halt zu uns gemeinsam nach Hause kommen können und wir ja also das gemeinsam einfach so miterleben und halt auch eben diese ganzen Sorgen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kinder werden gemobbt. Oder jetzt gibt's ja auch schon Situationen, wo ich so froh bin, dass ich jemanden habe, mit dem ich das teilen kann, ja, und dass man sich absprechen kann und
absolut.
Halt, ja.
Also wenn man das alleine ertragen muss, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und vor allem jeder hat eine andere Idee. Also ich erinnere mich an einen Moment, dass ich habe halt die Eltern versucht oder die Lehrer versucht zu erreichen und Martin hat sich ganz anders verhalten. Also da gab es mal Telefonterror und ich wollte schon die Telekom also beauftragen, Fangschaltung, aber das war alles auch nicht so einfach. Und eines Tages ist Martin ans Telefon gegangen und der hat dann eine Riesenschweinerei da erzählt. Ein echt schweinisches Lied gesungen und damit war das vorbei. Also auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Ja, das ist gut an zwei Menschen.
Esther, du erinnerst dich vielleicht noch, als ich schwanger war und rauskam, ich krieg ein Mädchen, habe ich schon immer wieder damit gehadert, also nicht an sich mit der Tatsache, sondern habe ich immer gesagt, ich glaube, mit einem Mädchen tue ich mich schwerer emotional, weil wir eben wissen um gläserne Decken, Chancenungleichheit und immer wieder diese Frage in meinem Kopf war, wie mache ich die denn stark? Also wie bringe ich die... Wie kriege ich die groß und kann sie in die Welt schicken und wissen, die macht ihr Ding, egal was passiert, weil ihr wird öfter gesagt werden, du kannst Dinge nicht, die Jungs nicht gesagt werden. Und dann habe ich dich gefragt, weil ich weiß von deiner Schwester, die sehr, sehr erfolgreich ist. Ich kenne und bekenne dich und finde dich toll. Und da hast du gesagt, da hat dein Papa eine ganz, ganz, ganz große Rolle gespielt. Martin, kannst du dir vorstellen, was sie meint?
Nein.
Esther, vielleicht erklärst du es.
Naja, also es gab einfach ein paar Sachen, die fand mein Vater komisch, wenn wir das gemacht haben. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, dass wir angefangen haben, Tennis zu spielen und ich meinte, dass man dann so machen muss. Ach so. Weil ich habe halt gesehen, dass so Frauen Aufschlag machen, ja. Und mein Vater hat gesagt, was machst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele Tennis. Und dann hat er gesagt, ja, aber ohne das Geräusch bitte. Weil man spielt Tennis einfach als Sport, ne? Und nicht irgendwie, also so. Das war für mich so, okay, wieso mache ich das eigentlich? Ich äff gerade Frauen nach. Und mein Vater sagt mir, hör auf damit.
Er hat dir auch gesagt, wie du einen Ball zu werfen hast.
Ja, genau. Also er hat immer, also mein Vater ist vom Typ her so, geht nicht, gibt's nicht. Also vor allen Dingen in den Anfangszeiten, als ich auf dieser Welt war. Ich habe das Gefühl, je älter wir alle werden, desto müder ist man und hat auch irgendwann mal keine Lust mehr, noch jeden Kampf zu kämpfen. Aber mein Vater hat früher jeden Kampf gekämpft. So habe ich ihn zumindest wahrgenommen.
Inwiefern? Was meinst du?
Ja, also wie das geht, also was du willst etwas, ja dann mach was dafür. Oder also eben, ich habe ein Problem, alles klar, dann stelle ich das für mich sachlich auf, das löse ich. So, also es gibt nicht so, oh mein Gott, Hände über den Kopf zusammenwerfen und weiß nicht was. Ich habe irgendwie geträumt davon, Journalistin zu werden. Dann hat mir mein Vater einen Brief geschrieben, ganz lang, also ein ganz anderer Kontext, aber was ich alles machen muss, damit es theoretisch gelingen kann.
Und er hat es dir nicht abgenommen, sondern hat dir nur gesagt, so machst du und du musst es selber machen.
Ja, es gab damals was Neues, Internet, ist das? Da habe ich hier ein paar Webadressen aufgeschrieben.
Genau, und unterschrieben mit dein liebender Papa. was dann irgendwie so einen gewissen Handlungsdruck irgendwie, also genau, aber so sind beide Eltern, also sind und ich glaube, das ist etwas, was meine Schwester und ich beide haben, von ihnen übernommen haben, ist okay, Problem, ganz klar analysieren, schnell, also anpacken und lösen. So, und nicht auf lange Bank schieben und erstarren. Also erstarren war bei uns immer keine Option.
Ich habe mal von einem ganz lieben Bekannten, sage ich jetzt einfach mal, oder lieben Freund gehört, der auch schon zwei erwachsene Kinder hat. Der hat mir mal gesagt, als wir uns so über dieses ganze Thema Kinder haben unterhalten haben und so, hat er gesagt, Julia, man muss irgendwie versuchen, dass man irgendwann vom Erzieher zum Berater wird. Ja? Annemarie Martin, würdet ihr das so bestätigen?
Ja. Erziehen klingt eher nach, ich habe hier diesen Willen und das hast du zu tun. Und beraten ist, man schaut, wie ist das Kind, was ist drin, und dann sagen, so können wir das machen oder wie auch immer. Aber natürlich nicht nur. Also es gibt bestimmte Sachen, also daran hat man sich zu halten. Also du hast jetzt nicht bis 12 auszugehen. Beispielsweise. Oder ich will, dass du direkt nach der Schule nach Hause kommst und nicht auf Straßenecken rumhängst. Oder
das war ein großes Thema, dachte ich nie.
Das ist, das hat dann nichts mehr mit Begleiten zu tun, sondern das ist dann eher Erziehen. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, das ist Begleiten.
Also es gab schon klare Regeln, oder? Und Vorgaben auch in eurer Familie?
Es gab klare Regeln und dann war es meine Aufgabe, konsequent zu sein, was mir natürlich nicht immer gelungen ist, denn sie konnte immer schon gut überreden.
Ich gibt's nicht.
Genau, und dann habe ich dann doch nachgegeben. Das meinte ich mit nicht konsequent zu sein. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, Mensch, war das jetzt richtig? Aber gut, es ist nichts passiert und habe ich Glück gehabt.
Hast du auch mal richtig Ärger gekriegt, Esther? Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du mal also richtig Ärger gekriegt hast?
Also ja, aber auch das würde ich auch sagen. Es gab zum Beispiel eben die Situation, wo ich dann von einer Schule aufgefordert worden bin zu gehen. Und da wurden wir als Familie auch dann hinzitiert am Tag vor den Sommerferien. Und das ist auch etwas, was mir unheimlich Sicherheit gegeben hat. Ich habe Fehler gemacht und zu Recht. Und dieses Kollegium wollte, dass ich da zusammenbreche vor denen. Und mein Vater hat vor dem Kollegium meine Hand genommen. Also wirklich so gestreichelt, so dass ich, weil ich habe so einen Panikausschlag bekommen.
Wie alt warst du da?
18.
Okay.
Und das hat mir eine wahnsinnige Sicherheit gegeben, zu wissen, dass ich sitze hier und ich habe einen Fehler gemacht. Mein Vater sieht das mindestens genauso schlimm wie dieser Rektor, der vor mir sitzt, oder diese Rektorin, die vor mir sitzt. Aber er streichelt meine Hand. Und er lässt mich nicht vor den Menschen hier
auflaufen.
Ja. Genau, sondern wir sehen, wir sind eine Einheit und wenn ich jetzt von dieser Schule fliege, dann bleiben wir trotzdem bestehen, so, whatever.
Aber da kriege ich gleich Gänsehaut, weil genauso denke ich mir, Mensch, genauso muss es doch sein, ja, dass du weißt, dein Kind hat total was verbockt, aber trotzdem, also um nichts in der Welt würdest du nicht von seiner Seite weichen, so. Also.
Ja, aber ich glaube nicht, dass so alle Eltern das machen. Ich weiß auch nicht, ob du darüber nachgedacht hast, was das bedeutet.
Nein, das ist sozusagen selbstverständlich.
Ja.
Also ich erinnere mich noch an eine Situation, die mein Papa mal erzählt hat, dass er irgendwie, wir haben in so einer Spielstraße gewohnt und er ist irgendwie nachts irgendwann in diese Spielstraße reingefahren mit dem Auto, weil er von irgendwoher nach Hause kam. Und sieht halt so eine Gestalt vor ihm wandeln, so die Straße hin und her wanken und hat sich schon aufgeregt, weil er sich dachte, was ist denn hier in der Spielstraße für Gestalten unterwegs, bis er irgendwann festgestellt hat, das ist sein Sohn, der da irgendwie total betrunken von irgendeiner Schulparty rumläuft. Und dann hat sich so seine Empörung sofort gewandelt in totale Sorge, ja, und er hat ihn ins Auto verfrachtet und die letzten 3 Meter dann irgendwie nach Hause gefahren. Und es gab auch mal eine Situation, wo ich auch mal nicht so fit war und irgendwie im Hausflur, er mich nachts im Hausflur gefunden hat und mit mir die ganze Nacht im Wohnzimmer lag. Also ich irgendwie auf dem Sofa und er irgendwie am Boden nebendran, weil er halt einfach nur wissen wollte, dass ich atme. So. Ja, oder genau, dass es mir gut geht. So. Ja, genau. Und das ist schon, wo ich mir denke, also da könnte man vielleicht auch, also wie soll ich sagen, irgendwie manche vielleicht auch Ärger kriegen und so, aber trotzdem hatte man immer das Gefühl irgendwie so, ja, das ist halt so dieses, genau, dieser sichere Hafen oder egal, was ich mache, so ich werde halt so bedingungslos geliebt, ja, oder so.
Genau.
Genau. Also und das Gefühl hattest du auch, Esther.
Ja, das kannst du ja nicht planen, das muss so sein.
Ja. Also, total, ja.
Weil
total.
Die Situation, wenn die dann kommt, da bist du ja nicht drauf vorbereitet.
Ja.
Und da musst du so sein, wie du bist.
Ja. Man hätte nur manchmal so gerne so eine, weißt du, so eine Anleitung oder irgendwie so eine Sicherheit, dass man dann so und so reagiert in solchen Momenten, weil man ja eben, man nicht davor gefeit ist, so.
Jetzt ist es so, dass ich das viel im Freundeskreis erlebe, dass, und man hört halt einfach von Leuten aus unserer Generation öfter, dass die Beziehung zu den Eltern problematisch bis sehr schlecht ist. Also das gibt es einfach und zumindest es immer wieder so Momente gibt, wo ich mitbekomme, die Leute telefonieren mit den Eltern, legen auf und dann ist es so ein, oh.
Habe ich hinter mir.
entweder das oder oh, jetzt das wieder und so. Und dass man, und auch da denkt man sich wieder, oh Gott, wie wird das bei uns mal sein? Klar, das gehört in einem gewissen Maße sicher auch dazu. Jetzt habe ich das von der Esther so noch nie erlebt und deswegen fragen wir uns, wie schafft man das, dass man so eine gute Beziehung zu seinen Kindern bewahrt und dass die Kinder vor allen Dingen so ein gutes Verhältnis zu einem selbst haben?
Ja, das ist, wenn die Sachen machen, die wirklich nicht gehen, also wo man wütend ist und das auch über Tage, sagen wir mal, das darf man dann, da muss man wieder abkühlen. Dann muss man wieder vor Augen halten, ich möchte diesen Menschen für immer später, wenn sie erwachsen ist, als Freundin haben. Und also deswegen sollte man immer überlegen, wie man reagiert. Und dazu hätte es Gelegenheit genug gegeben. Aber es war immer das Wichtigste, wieder zueinander zu kommen. Und
meine Mama hatte eine schöne Formulierung, die sie immer für Ariane und mich verwendet hat, ist, wir holen das Blut unter ihren Fingernägeln hervor. Und ich fand das immer so wahnsinnig eindrücklich, wie man sich das vorstellen kann. Also so viel, ich möchte eigentlich am liebsten, aber sie hat es halt nie getan. Also sie war halt sozusagen, sie hat gesagt, das war dann das Böseste, was sie gesagt hat sozusagen. Du holst das Blut unter meinen Fingernägeln hervor. Und dann,
also nach dem Motto, du treibst mich zur Weißglut.
Genau. Mhm. Und das war's dann. Aber also mehr kam dann nicht. Und ich erinnere mich auch, dass meine Mutter meinen Vater dann ab und zu verwenden wollte, um dass der dann disziplinarisch einschreitet und der hatte noch weniger Bock da drauf.
Ja, das ist auch keine gute Sache. Also wenn, dann muss man das selber mit dem Kind lösen und nicht warten, bis der böse Vater dann vielleicht kommt. Und der muss dann den... das ist blöd. Das ist auch von der Generation davor. Da wurde das gemacht, aber doch nicht mehr in meiner Generation.
Jetzt stehen wir ja noch, wie soll ich sagen, mit unserer Elternschaft relativ am Anfang. Wir haben ja vorher gesagt, wir sind immer so neugierig darauf, wie es dann ist, wenn man dann zurückblickt, ja, also in 20 Jahren, wenn wir dann zurückschauen. Gibt es Dinge, wo du, Annemarie, oder auch du, Martin, sagen würdest, das würdest du jetzt, also deinem früheren jungen Papa, wo du jung Papa warst, oder du, Annemarie, wo du junge Mama warst, wenn du das schon gewusst hättest, das hätte dir vielleicht irgendwas leichter gemacht?
Man muss nicht vergessen, dass man so ist, wie man ist. Und dass man nur so handelt, wie man ist und die Fehler macht, weil das zu einem passt. Und im Nachhinein zu sagen, Mensch, das mache ich natürlich oft oder das mache ich manchmal immer noch, dass ich sage, Mensch, das hätte ich eigentlich anders machen müssen. Na, dann denke ich mir, nee, das konntest du nicht, weil so war nun mal die Situation. Und so war das Kind, so warst du und so waren die Umstände. Also wenn ich es alles nochmal machen könnte, würde ich wahrscheinlich, ja, doch ein paar Sachen, ich hätte dich wahrscheinlich gleich nach München geschickt. Also da hatte ich Angst nach der Grundschule, da ist ein Kind, der ist 10 und dann 3/4 Stunde in der S-Bahn. Ja, ich habe jetzt viel später erfahren, dass der ganze Zug voll war oder der halbe Zug voll war mit Kindern, die nach München zur Schule gingen. Also das hätte ich eher machen können.
Martin, gibt es bei dir da Dinge, wo du sagst, das hättest du dir, also
würdest
du...
Ich bin ein überzeugter Anhänger von Biografie von Max Frisch, wo es im Theaterstück darum geht, wann würde man was anders machen? Man würde nichts anders machen. Wir müssen so sein, wie wir sind, das heißt, hast du ja schon gesagt, und wir wären nicht anders. Das Einzige, was schade ist, dass es so schnell vorbeigeht. Mhm. Also ihr genießt es einfach.
Es ist nämlich so, dass man ab und zu so Situationen hat und ich finde, je mehr man dann immer liest und sich mit halt Erziehung oder halt auch Beziehung zu seinen Kindern irgendwie beschäftigt, dann, also seitdem wir auch die GfK hatten und so, geht mir das ganz, also die gewaltfreie Kommunikation, geht mir das ganz oft so, dass man dann schon, dass man Dinge zu seinen Kindern sagt, wo man in dem Moment schon sich denkt, das hätte ich irgendwie anders sagen müssen. Und man kommt aber trotzdem manchmal aus seiner Haut gar nicht raus, wenn man halt einfach vielleicht auch wütend ist oder auch sauer ist und so und dann sich selber permanent die ganze Zeit so reflektiert oder hinterfragt oder dann eben so unsicher ist und so. Und da hätte ich jetzt aber trotzdem so das Gefühl, wenn ich jetzt euch so höre, dass man, ja, wie du gerade gesagt hast, Annemarie, dass man halt trotzdem einfach irgendwie authentisch bleibt, ja. Und
auf jeden Fall halt muss man authentisch bleiben. Aber was Sprache betrifft, also wenn man wirklich wütend ist auf das Kind, dann sollte man trotzdem aufpassen, was man sagt.
Also wir waren kürzlich im Wildpark, also unsere ganze Familie unterwegs, und dann haben wir so eine Situation beobachtet, wie eine Mutter auch zu ihrem Kind, das gerade völlig im Wutausbruch lag, irgendwie nur gesagt hat, so, was ist denn eigentlich kaputt in deinem Kopf? So. Und wir waren so schockiert über diese Aussage, weil wir uns dachten, also,
das muss ein Kind irgendwo gehört haben.
Ja, das muss doch, genau.
Also sowas, wir haben gestritten wie die Kesselflicker, das tun wir auch immer noch, aber es gab bei uns sprachliche Grenzen. Da waren beide so hart drin, dass da gab es dann auch keine Möglichkeiten. Und ganz viele ist natürlich davon, aber auch eben, also Kinder sind ja Schwämme. Und wenn man als Eltern so redet, ist es natürlich ganz schwierig, seinen Kindern das zu verbieten. Deswegen, meine Eltern haben so halt auch nicht miteinander gesprochen.
Das war gerade eine Sache. Da hat Esther, also wir reden jetzt über das Alter, in der eure Kinder ja noch reinkommen erst, aber da wollte Esther wirklich die Grenzen. Da hat sie dann meine Frau beleidigt und erstens habe ich ihr gesagt, so redest du nicht mit meiner Frau.
Das war dann nämlich immer also so ganz klar. Also meine Frau, das war auch immer ganz klar in der Hierarchie, die sind die Kern und die haben uns dazu gemacht. So. Und genau. So, und das, wenn Papa Sure gesprochen hat, dann war es auch nicht meine Mama, sondern dann war es seine Frau.
Aber voll schön, weil dann hast du ja die totale Schutzfunktion übernommen, so für ja, Annemarie. Ja, ja. Das ist ja auch total schön. Und ich glaube.
Ja, war aber hart für ihn, weil er musste sich ja dann entscheiden.
Und was hast du noch gesagt zu Esther?
Ich habe ihr eine gescheuert. Einmal. Aber
einmal in meinem ganzen Leben habe ich einen Knall bekommen. Und zu Recht.
Und es ging ihm dann so schlecht danach.
Ja.
Also es ist auch nur einmal gewesen. Aber
und ich habe immer gesagt, es war zu Recht. Diese Ohrfeige habe ich gebraucht, wirklich. Weil ich war ein Kind, ich bin an jede Grenze. Und
dann warst du ja schwer in der Pubertät.
Ja, und, mega. Und ich habe auch überhaupt nicht gemerkt, was ich gesagt habe.
Ja, ich weiß es noch.
Ja, sag's.
Fotze, hat sie zu mir gesagt. Und
ja, du bist eine doofe
Fotze. Das ist ein Wort, was wir zu Hause nicht verwenden.
Ich auch heute übrigens Plack kriege, wenn ich das höre, weil das für mich ganz schlimm ist, dieses Wort. Wie du sagst, hast du nicht ein bisschen kaputt im Kopf oder so. Man hört es ja trotzdem noch, wenn man ein gewisses Gefühl dafür hat, was man zueinander sagt und was man eben nicht zueinander sagt.
Ja.
Also ich würde auch sagen,
das sind ja zwei unterschiedliche Situationen. Das eine in der Öffentlichkeit, wo heutzutage ja sowieso alles
gesagt werden kann. Ja gut, aber wenn man es in der Öffentlichkeit hört, dann kann es sein, dass das Kind das dann auch in der Öffentlichkeit sagt.
Genau, da musst du sagen, das ist Schluss, hier nicht.
Genau. Nicht bei uns zu Hause.
Wenn man jetzt so nochmal drüber nachdenkt, so was jetzt Selbstbewusstsein ausmacht oder dass du nochmal, wo du erzählt hast, so, also wenn man sich nochmal überlegt, 8 Jahre war so dieses Mobbing, sage ich jetzt einfach mal, und jetzt bist du heute so du, wie du jetzt vor uns sitzt und wie wir dich kennen. Wie wichtig ist es dir denn jetzt heute und hat das für dich was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass du gemocht wirst von anderen? Also weißt du, wie ich meine? Also das ist so, dass man ja oft, oder mir geht es zumindest öfter mal so, dass also ich würde mich jetzt, glaube ich, auch als eher extrovertiert und schon eher selbstbewusst bezeichnen. Aber trotzdem habe ich oft so Situationen, wo ich dann, egal ob jetzt beruflich oder im privaten Umfeld, dann Sachen gesagt habe oder vielleicht auch, ja, wo ich mir danach denke so, ah, was denkt jetzt der andere so? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Machst du dir über sowas Gedanken oder ist das so, also, oder hast du diese Gedanken gar nicht?
Nicht so viel, weil tatsächlich, weil ich mich davon freigemacht habe, weil es geht darum, mag ich mich. Mein Selbstwertgefühl generiert sich nicht dadurch, dass Menschen zu mir sagen, dass ich gut bin. Weil, ich glaube, weil ich jetzt mittlerweile weiß, dass ich ein paar Sachen kann, jetzt nichts über, nichts, ich bin kein Kernphysiker, ja, aber ein paar Sachen kann ich und ich bin, glaube ich, ein sehr loyaler Mensch, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe mit deswegen dürfen meine Freunde im Grunde alles und ich erwarte aber auch von denen, dass ich alles darf. So, und ich habe einen sehr, sehr guten Freundeskreis, muss man auch dazu sagen, und eben eine Familie, die mich mag, und einen Freundeskreis, der mich mag, der groß ist, dann hast du eigentlich genug positives Feedback.
Aber also, so zu werden, würde ich sagen, hat, also das, oder würdest du sagen, das hat schon das beeinflusst, also was du erlebt hast, so, oder? Also, dass du das jetzt
ja,
so.
Ja, genau. Also, ja. Es gab, standen halt dann keine
beste Freunde. Weiß man das?
Ob das damit. Ja, das ist eben die gute Frage, ja. Ob man das, kann man das so sagen?
Weiß nicht, ob man es trennen, also, weiß ich nicht, ob ich nicht auch so geworden wäre, hätte ich die Mobbing-Erfahrung nicht gemacht. Mhm. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre ich auf jeden Fall trotzdem kein ruhiges Kind oder kein ruhiger Erwachsener geworden. Aber es hat schon viele Dinge beeinflusst. Also zum Beispiel, weil ich im Studium, als es dann darum ging, was ich machen soll, haben sich die Mädchen am Anfang zusammengetan, alle, und haben alle gesagt, wir machen Media Studies. Und ich habe aber gedacht, hey, Media Studies will ich überhaupt nicht machen, ich will Geschichte machen. Und alle Mädchen haben gesagt, nee, aber lass uns alle zusammen Media Studies machen. Und ich habe gesagt, nee, ich mache Geschichte. So. Und dann saß ich halt wieder zwischen den ganzen Jungs.
Aber mich erinnert das total, und deswegen habe ich gar nicht unbedingt an die Mobbing-Erfahrung gedacht, sondern mich erinnert das total an unsere Sendung mit der Barbara Vorsamer von der Süddeutschen. Die hat nämlich ein Interview geführt mit Nora Imlau, die Autorin ist und sich mit ganz, ganz viel mit so Erziehungsthemen und Kindern und so weiter beschäftigt. Ganz viel auch schon herausgebracht hat zu dem Thema, und die nämlich gesagt hat, und mit Barbara sind wir auch zu dem Schluss gekommen, man muss den Kindern das Gefühl geben können, dass sie, egal was sie machen, egal wie sie sind, geliebt werden als Eltern. Und dann hat man nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ich brauche nicht die anderen, um mich zu mögen, sondern das kommt aus mir intrinsisch raus. Ich muss es nicht von draußen kriegen.
Ja.
Weil man halt dieses, also Martin, du hast vorher von Grundvertrauen, Urvertrauen gesprochen. Man hat dieses Urvertrauen von seinen Eltern mitbekommen. Ich bin gut, so wie ich bin. Auch wenn ich mal richtig ätzend bin, wenn wir uns streiten, wie auch immer. Und das ist ja der Tenor, den ich jetzt aus dem ganzen Gespräch eigentlich rausgehört habe. Deswegen habe ich es ehrlich gesagt eher damit verbunden. Und deswegen bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen schlauer, habe ich das Gefühl, weil bei euch ist es ja offensichtlich total gut gelungen, und für mich ist das super schlüssig, dass es dann dementsprechend so kam, dass du jetzt sagst, ich weiß, ich mag mich, ich weiß, ich habe aber auch Schwächen und das ist okay.
Und ich erinnere mich noch, in der Pubertät habe ich mal zu meiner Mama gesagt, ich möchte meine Nase operieren lassen, ich möchte meine Ohren anlegen lassen, ich möchte meine Brüste vergrößern lassen, weil ich natürlich alle möglichen Issues hatte, weil man ja nicht so aussah, wie man das meinte, dass man aussehen müsste. Und meine Mutter hat immer gesagt, nee, weil das ist so, wie du bist, und das ist schön.
Ich habe gerade überlegt, also sagen wir mal, wenn Esther nicht auch, also mit all den Schwierigkeiten, wenn sie nicht ihre Erfolge für sich selbst auch gehabt hätte. Also sie ist sozusagen ein glücklich, ein Kind, was mit, wie sagt man, einem gewissen Grundvertrauen ausgestattet ist. Das ist schon mal gut. Da gibt's andere Kinder. Und sie musste eben halt auch ihre Erfolgserlebnisse haben. Wenn sie die nicht gehabt hätte, weil die sie sich selbst erarbeiten musste, du kannst ja nicht permanent das Kind aufheben. Und weiß ich auch nicht, wie es gelaufen wäre.
Aber
also deswegen, es gibt kein Rezept. Mhm. Wirklich.
Man braucht auch Glück.
Man braucht Glück.
Mhm. Ja. Was du vorhin gesagt hast, Esther, fand ich auch noch ganz gut, eben, dass du sagst, ich mag mich, und es geht halt darum, dass es dir gut geht, so, ja, unabhängig erstmal, was jetzt andere vielleicht auch denken, so, weil das ist schon, wo ich mir auch oft mir das so denke, so, das ist so wichtig, dass man das halt auch den Kindern vermittelt, ja, dass es egal ist, ob jetzt, wenn alle den Skikurs machen, musst du ihn vielleicht nicht machen, wenn du nicht willst, ja, sondern, also, weißt du, wie ich meine, obwohl man, also, intuitiv vielleicht sich denkt, so, Mensch, wäre doch schön, wenn du ihn machst, weil, damit du dazugehörst oder so, ja, aber eigentlich ist es auch wichtig, halt auf das Kind halt zu schauen und zu sagen, so, es geht halt ums Kind und nicht
aber um. Aber wie vermittelt man sowas?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn einem von uns eine Lösung gefallen ist. Das finde ich sehr schön.
Also ich würde sagen, es ist auch ein schmaler Grat. Also so, man muss irgendwie beides machen. Ne? Also man muss den Skikurs mitmachen, damit sie sich irgendwie lernen durchzusetzen und auch mal irgendwas zu lernen, was sie nicht geil finden.
Ich glaube auch, es ist ein schmaler Grat, weil auf der einen Seite will man halt schon, glaube ich, sein Kind in dem unterstützen oder in dem bestärken, was es halt tut. Ja? Also ich denke jetzt auch an eine Freundin, die erzählt, dass ihr Sohn halt gerne auch mit Rock oder so in den Kindergarten geht, ja, wo man oder und vielleicht auch deswegen dann irgendwie auch mal gehänselt wird oder so, ja, aber oft man, wo man halt sagt so, hey, du fühlst dich wohl damit, und er zieht das auch knallhart durch, weil er dazu sich steht und das gerne macht und so. Das finde ich total.
Dann soll er den Rock tragen.
Genau, und dass man das halt einfach da hinter dem Kind steht. Mhm. Ja, total.
Das finde ich, find ich super, weil wir super mutig. Die anderen Kinder darauf reagieren können, da total. Muss ich wieder an Mobbing denken. Ich weiß nicht, was
aber
welcher
was
Preis
schlimmer?
Höher ist.
Aber was genau. ist denn schlimmer, die eigene Identität zu verstecken? Also, weil wenn man das Bedürfnis hat.
Also dann würde ich sagen, dann zieh halt zu Hause, oder sobald du von der Schule nach Hause kommst, zieh da den ganzen Tag Rock an oder was auch immer. aber in der Schule versuchte ich nicht allzu sehr als Außenseiter, weil den Kampf verlierst du.
Aber das ist halt die Frage, wo ich mir denke, so bestärkt man die Kinder? Also, weißt du, das ist dieser schmale Grat.
Aber das ist
ja
doch gerade das, was Annemarie sagt. Ja. Wenn sie den Kompromiss vorschlägt, kann zu Hause kannst du das rumlaufen, wie du willst. Also mach das nicht. Was Esther auch vorhin gesagt hat, versuchen, eine Alternative anzubieten. Mhm. Also wenn man sagt, wenn du das machst, dann rennst du gegen eine Wand. Mhm. Probier's doch mal damit.
Also meine Eltern haben auch, das liegt aber, glaube ich, auch am Naturell meiner Eltern. Meine Eltern sind auch der Meinung, man muss sich nicht das Leben noch schwerer machen, als es eh schon ist. Das ist eine Grundeinstellung bei den beiden. Ich habe da das oft anders gesehen, aber sehe es wahrscheinlich sogar auch noch immer ein bisschen anders. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns immer noch streiten, sozusagen, weil ich bin der Meinung, dass man mit dem Kopf durch die Wand und so, ne? Und meine Eltern verstehen nicht ganz, warum ich mir die Mühe oder den Stress gebe oder ob man dann nicht verbittert wird oder weiß ich nicht was alles. Also Sorgen, die dann auch nachvollziehbar sind, natürlich für Eltern.
Und was ich noch zu dir sagen wollte, weil du das vorhin gesagt hast, also ich habe Esther oder ich habe beide Töchter nicht als Mädchen erzogen, sondern als Menschen.
Ja.
Oder erzogen. Für mich waren das Menschen, die irgendwas wollen. Ich habe immer gesagt, ich habe meine Kinder kennengelernt. Die kamen schon so auf die Welt, unterschiedlich, beide sehr unterschiedlich. Und man hat im Laufe der Jahre einander kennengelernt. Und dann hat ein Kind, sage ich mal, aus meiner Sicht Schwächen, bestimmte. Warum rennst du immer mit dem Kopf gegen die Wand? Warum trittst du nicht mal gegen die Wand? Tut auch weh und
könnte so leichter sein.
Genau, und irgendwann eine Alternative anbieten. Und bei Esther war das eben halt so, dass man die auch rationalen Argumenten oft nicht zugänglich war. Und dann habe ich ihr Briefe geschrieben.
Genau.
Das war in dem Fall nicht schlecht, weil statt sich anzuschreien und zu streiten, hat Martin dann Briefe geschrieben und Esther hat die Briefe dann gelesen, weil wenn man dann miteinander redet und Streit hat und geschrieben wird, dann hört man die Argumente des anderen nicht mehr. Während wenn man einen Brief hat, dann muss man
die das. Die gibt es wahrscheinlich auch noch, oder Esther, die Briefe?
Ja,
aber guckst du da manchmal rein?
Meine Mutter hat lustigerweise den Brief meines Vaters, muss man wirklich sagen, weil das war ein sehr entscheidender Brief, wo mein Vater sich sehr große Sorgen gemacht hat, was ich jetzt eigentlich mit meinem Leben gerade mache, als ich 18 war. Und eben wie das Durchfalljahr und so weiter und so fort, da macht man sich ja dann Sorgen. Und wird da noch was draus. Und das war ein vierseitiger Brief. Und als ich jetzt dann alle meine Studienabschlüsse hatte, weil es mir wirklich nicht erwartbar war, dass ich mal mehrere Studienabschlüsse hätte, hat meine Mutter diesen Brief nochmal gefunden, lustigerweise, und hat mich angerufen und gesagt, wie toll, was ich alles geschafft habe. Und das ist ein total emotionaler Brief, so jetzt im Nachhinein. Und der war auch richtungsweisend so. Weil ich da verstanden habe, okay, ich muss was machen.
Aber das fand ich einen total schönen Satz auch von dir, Martin. Ich habe meine Töchter nicht als Mädchen erzogen, sondern als Menschen. Und das ist mir auch von dir noch in Erinnerung geblieben. Das hattest du mir mal erzählt, erst als ich dich gefragt habe, wie mache ich das, wie mache ich meine Tochter stark? Weil das ist tatsächlich ein zentraler Punkt. Also wenn man Gleichberechtigung will, dann muss man halt auch einfach von Menschen sprechen und nicht von Jungs und Mädchen. Und Jungs machen so, Mädchen machen so. Sondern ja, es sind halt alles Menschen, die mit einem eigenen Rucksack auf die Welt kommen und super schönes Bild. Man lernt die kennen und dann schaut man weiter.
Genau. Und um noch mal anzuschließen an das, was mein Vater sozusagen geprägt hat. Also die Mama war zu Hause, der Papa hat ein Unternehmen aufgebaut und war viel unterwegs. Und ich glaube, dass das aber auch ein Grund ist, was wir von Papa abgeschaut haben, ohne dass er das wirklich gemerkt hat, weil wir beide extrem hartnäckig im Beruf sind und beide wissen, okay, man muss kämpfen, man arbeitet auch mal viel mehr. Mein Vater hatte eine Matratze eine Zeit lang im Büro stehen. Also das waren so und das war dann eben, weil ich nicht als Mädchen erzogen wurde, habe ich mich auch da mit meinem Vater identifiziert, total. Und dann war das klar für mich, okay, ich will auch so sein, ich will auch Geld haben, ich will auch irgendwie einen Job machen, der mir Spaß macht und der Sinn ergibt und so weiter und so fort. Das habe ich dann halt, da haben wir uns dann beide an Papa orientiert, weil wir beide, und Papa hat auch immer gesagt, dass es ihm wahnsinnig wichtig ist, dass man gut ausgebildet ist, weil dann hat man mehr Möglichkeiten und das haben wir beide voll ausgeschöpft. So.
Das ist in der Tat wichtig, die Ausbildung. Und wenn man Bäcker werden will, dann soll man zum besten Bäcker in der Umgebung seine Lehre machen. Oder wenn man Friseur werden will, dann soll man zu einem Star-Friseur gehen, um dort sich ausbilden zu lassen. Oder wenn man studieren will, dann geht man halt studieren oder wie auch immer.
Der sagt, meine Mutter, mit dem Hintergedanken, dass meinen Eltern ist immer wichtig, dass man all selbst entscheiden kann. Dass du nicht sozusagen, das Leben bringt mich in Situationen, wo ich nicht mehr entscheiden kann, sondern ich muss selber entscheiden, was ich machen kann. Weil das gibt nämlich auch Selbstbewusstsein. Ne? Also wenn du selbst entscheiden kannst, nee, möchte ich nicht. Oder ja, möchte ich. Das macht was mit einem. Und deswegen war meine Mutter und mein Vater wichtig, dass wir so ausgebildet sind, dass wir, wenn wir zum Beispiel eben Friseur werden, dass wir zu Toni und Guy können und den leiten können oder halt beim Supermarkt da schneiden. Aber die Möglichkeiten meine eigene Entscheidung sind sozusagen.
Ja, ich bin gespannt, was unsere Kinder mal so werden und was für Entscheidungen sie so treffen werden.
Aufheben die Sendungen und später vorspielen.
Ja, unbedingt, unbedingt. Auf jeden Fall, das Internet vergisst ja nie. Ja. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, ja. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Gespräch und dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ich danke für euer Interesse.
Klar, gerne.
Ja, schön auch an euch da draußen, dass ihr eingeschalten und wieder so fleißig zugehört habt. Wir hören uns wieder in 4 Wochen und wir wünschen euch eine gute Zeit.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.
3 Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am 3. Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.